Podcast Post. Post aus Korea. Der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. 안녕하세요 und herzlich willkommen zum Podcast Post aus Korea, das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea. Wenn man sich für Korea interessiert, dann liegt es für viele junge Menschen nahe, das Interesse durch ein Studium zu vertiefen. Mittlerweile gibt es mehrere Universitäten, die Koreanistik, Koreawissenschaften, Ostasienwissenschaft mit Schwerpunkt Korea oder Ähnliches anbieten. Die Studiengänge unterscheiden sich dabei aber nicht nur durch den Namen, sondern auch durch den Aufbau und Inhalt. In dieser Folge möchten wir euch drei Studiengänge rund um Korea an drei unterschiedlichen Universitäten in Deutschland vorstellen. Dafür habe ich drei Podcast-Mitglieder heute dabei, die von ihren Erfahrungen erzählen und ihre Universitäten vorstellen. Andrea, Bea und Lisa. Als erstes stellt sich Andrea vor mit Name, Studium, Uni, Abschluss, Auslandsaufenthalt.
Hallo, mein Name ist Andrea. Ich habe im Bachelor Koreanistik und Japanologie an der Ruhr-Uni Bochum studiert und jetzt bin ich im Master Ostasienwissenschaften mit Fokus Korea. In meinem Bachelor habe ich noch ein Jahr in Seoul verbracht und ich freue mich, heute dabei zu sein.
Bea?
Ja, hallo, ich bin Bea. Ich bin 35, das heißt, bei mir ist das Studium schon ein bisschen her. Ich habe im Bachelor den internationalen Bachelor Ostasien mit Schwerpunkt Koreanistik an der Uni Hamburg studiert und war da ein Jahr an der Ihwa Frauenuniversität in Seoul. Und vor dem Studium ein halbes Jahr an der Kyonghee-Universität für Sprachkurse. Und dann zum Master bin ich an die Uni Bonn gegangen. Und da war ich in der Summer School an der Yonsei-Universität. Das heißt, ich habe verschiedene ausprobiert in Korea. Der Master in Bonn war einfach Asienwissenschaften mit Schwerpunkt Koreanistik.
Okay, danke. Und Lisa?
Ich bin Lisa. Ich habe meinen Bachelor an der Uni Bonn gemacht und habe da Asienwissenschaften und Koreanisch studiert. Während des Bachelors war ich für ein Jahr an der Seoul National University in Korea. Und jetzt gerade mache ich denselben Master wie Bea auch, also Asienwissenschaften mit Schwerpunkt Koreanistik, auch in Bonn.
Okay, und ich bin Alisa. Ich bin Koreanistin der Ruhr-Universität Bochum und die K-Pop-Expertin des Netzwerks. Ich bin vorletztes Jahr, 2022, nach Korea gezogen und lebe seitdem in Seoul. Außerdem habe ich 2018 die Korean Studies Summer School des Kyusangak Institute an der Seoul National University besucht. Und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn wir einmal so einen kleinen Steckbrief eurer Universität und den dazugehörigen Studiengang vorstellen. Also, wie heißt euer Studiengang nochmal, den ihr studiert habt? War es Einfach- oder Zweifach-Bachelor? Was ist der Schwerpunkt eurer Koreanistik und was sind so die Besonderheiten? Andrea, möchtest du da anfangen?
Ja, sehr gerne. Also die Ruhr-Universität Bochum bietet für Koreanistik eigentlich nur zwei Fachbachelor an, also Koreanistik und dann ein zweites Fach nach deiner Wahl. Der Schwerpunkt liegt hier eher im Historischen, also Geschichte, aber vor allen Dingen auch Sprachgeschichte. Es geht nur sehr wenig um modernes Korea, das muss man bemerken. Und im Master hat man die Möglichkeit, dann entweder einen Koreanistik-Master weiterzumachen oder Ostasienwissenschaften mit Fokus Korea, wo man dann nochmal eine zweite Sprache dazulernen kann.
Und was sind so die Besonderheiten der Ruhr-Uni Bochum?
Was meiner Meinung nach an der RUB besonders ist, ist, dass wir in der Fakultät mit den Dozenten sehr gut aufgestellt sind. Zum Beispiel haben wir Herrn Dr. Traulsen, der sich sehr mit der Sprachgeschichte und Mittelkoreanisch befasst, oder Frau Professor Dr. Eggert, die sich sehr auf die koreanische Literatur stützt, vor allen Dingen auch Vormoderne. Und beide haben sehr führende Literatur veröffentlicht in dem Bereich und werden auch immer wieder aufgesucht.
Sehr schön. Bea, wie ist es in Hamburg?
Vor 10 Jahren. Ja, also es hieß internationaler Bachelor Ostasien, weil das Auslandssemester fest darin verankert war in der Studienordnung, dass jeder im 7. Semester ins Ausland gehen musste. Und ja, deswegen der Bachelor auch auf 8 Semester ausgelegt war und nicht wie sonst an anderen Unis nur 6 Semester hat. Dazu kam, dass man entweder Haupt- oder Nebenfach die Ostasienwissenschaften studiert hat und dann noch ein anderes Haupt- oder Nebenfach dazu haben musste. Das heißt, die waren nicht auf einer Stufe, sondern das Hauptfach eben mehr als das Nebenfach. Und man konnte dann nicht im Hauptfach Koreanistik und im Nebenfach Japanologie oder Sinologie haben, weil die im Bachelor Ostasienwissenschaften zusammen drin waren. Das heißt, ich hatte dann im Nebenfach VWL und habe später gewechselt zu Südostasienwissenschaften, wo ich den Schwerpunkt Austronesistik, also Indonesisch, hatte. Besonderheiten der Uni Hamburg ist auf jeden Fall eine gute und sehr sortierte Bibliothek. Und das Gebäude direkt am Hauptgebäude ist ein sehr modernes Gebäude, was eben auf dem neuesten Stand ist, was ja bei vielen älteren Universitäten nicht unbedingt der Fall ist.
Dankeschön. Und Lisa, wie ist das bei dir an der Uni Bonn?
Also bei uns war es so, dass als ich angefangen habe zu studieren, man das Hauptfach Asienwissenschaften mit einem Nebenfach, in meinem Fall halt Koreanisch, also das Nebenfach war immer eine Sprache, studiert hat. Mittlerweile hat sich die Studienordnung verändert, dass du direkt schon im Bachelor ein Länderprofil quasi wählst. Und dann kannst du zum Beispiel direkt Koreanistik als Hauptfach wählen oder Sinologie oder Japanologie und sowas. Der Schwerpunkt unserer Koreanistik ist, dass es schon recht gegenwartsbezogen ist, also vor allem über das 20. und 21. Jahrhundert lernt man und überwiegend ein kultur- und sozialwissenschaftlicher Ansatz, der uns gelehrt wird. Ich würde sagen, die Besonderheit in Bonn ist, dass wir ja das Institut für Orient- und Asienwissenschaften haben. Das heißt, egal welches Profil du hast oder welchen Schwerpunkt, du kannst eigentlich immer noch zum Beispiel Sprachkurse von einer anderen asiatischen Sprache besuchen oder Wahlpflichtfächer zu anderen Regionen in Asien wählen.
Okay, ich danke euch erstmal dafür. Ich glaube, dadurch haben wir jetzt schon einen guten Überblick über die Studiengänge und die jeweiligen Universitäten bekommen. Sagt mal, was war eigentlich so eure Motivation, das Studium zu beginnen? Andrea, möchtest du anfangen?
Kann ich gerne machen. Meine Motivation ist aber etwas ungewöhnlich für Koreanisten, denke ich. Also ich habe das Studium eigentlich so als Notlösung angefangen, weil ich Japanologie studieren wollte. Wie gesagt, das ist an der RUB ja zweifach Bachelor, also brauchte ich ein zweites Fach. Und in mein Wunschfach bin ich nicht reingekommen und dachte mir, dann kann ich ja mal Koreanistik probieren. Ich habe gehört, die Sprache sei so ähnlich wie Japanisch und wenn es mir nicht gefällt, kann ich umwechseln. Aber wie man sieht, hat es mir doch sehr, sehr gut gefallen und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit meiner spontanen Entscheidung zu Koreanistik.
Wie spontan war die Entscheidung?
3 Tage vor ich nach Bochum gezogen bin.
Okay, das ist schon sehr spontan. Bea, wie war das bei dir?
Ich finde es tatsächlich lustig, dass du, Andrea, sagst, dass das eine ungewöhnliche Motivation ist, weil ich würde sagen, bei uns war es 3/4 der Leute, bei denen das genauso war, dass sie in Japanologie nicht reingekommen sind oder sowas. Oder Koreanistik nur nebenbei gewählt haben oder so und dann gewechselt sind zu Koreanistik. Aber ja, bei mir war die Motivation, oh, wann kam das? Also eigentlich schon als kleines Kind, weil wir jede zweite Woche mit meinem Opa zum Chinesen gegangen sind. Und diese ja, Faszination für dieses Exotische kam eben dadurch. Und dann 2002 bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist mir Korea das erste Mal so richtig aufgefallen. Und da haben mich die Fans besonders begeistert, mit was für einem Spirit die ihr Land angefeuert haben. Und dadurch habe ich immer mehr ja, versucht, über Korea rauszufinden, habe Bücher über Korea gelesen, angefangen Filme und Serien zu gucken und bin nach dem Abi, also 2007, dann nach Korea gefahren, das erste Mal, oder geflogen, und habe da Sprachkurse gemacht und dadurch dann entschieden, dass ich Koreanistik studieren möchte.
Und Lisa, wie war das bei dir?
Ich finde es interessant, dass ihr beiden ja doch schon so ungewöhnlichere Geschichten habt, wie ihr zu dem Studium gekommen seid, weil bei mir ist es wirklich so dieser Basic-Grund einfach, dass ich durch koreanische Popkultur überhaupt erst auf Korea aufmerksam geworden bin und dann die Sprache unbedingt lernen wollte, sowie mehr über das Land als Ganzes, die Kultur, die Geschichte und so. Und ich konnte mir auch vorstellen und kann es immer noch mir vorstellen, damit später was beruflich zu machen. Deswegen habe ich mich für das Studium entschieden.
Okay, dann schließe ich mich auch mal ganz kurz an. Meine Motivation fürs Studium war relativ klar. Ich war genau das Gegenteil von Andrea, obwohl ich dann das Gleiche angefangen habe zu studieren. Ich habe gesagt, wenn ich studiere, dann auf jeden Fall Koreanistik, irgendwas mit Korea, weil ich unbedingt schon als junges Mädchen nach Korea ziehen wollte und gedacht habe, meine Chancen erhöhen sich dann, wenn ich Koreanistik studiere und dann die Sprache lerne. Und bei mir war das so, ich wollte eigentlich Koreanistik in Kombination mit Medienwissenschaften oder Gesang oder sowas studieren. Aber das hat nicht geklappt und deshalb habe ich dann auch wie Andrea angefangen, Koreanistik und Japanologie zu studieren. Habe dann aber später auf Amerikanistik gewechselt, weil ich die Anfangskurse von Japanisch zwar alle mitgemacht habe, aber mich in der Amerikanistik ein bisschen wohler gefühlt habe. Genau. Jetzt, wo man uns alle ein bisschen besser kennt und unsere Motivationen kennt, würde ich gerne mal über eure Expertinnenmeinungen sprechen. Also ein bisschen eine offenere Diskussion, wie ihr eure Meinungen als fertige Koreanisten bzw. aus dem Bereich seht. Was seht ihr denn die Vorteile eures Studiums bzw. des Koreanistikstudiums allgemein und was sind eher die Nachteile? Fangen wir mal mit den Vorteilen an.
Ich denke, im Generellen Koreanistik, egal an welcher Uni, wenn man sich für Korea interessiert, ist ja logisch ein großes Plus. In meiner Erfahrung lernt man sehr, sehr viel, was man, denke ich, durch Medien oder jetzt durch alleine so Selbststudium nicht mitkriegen würde. Also sehr viel kulturelles oder historisches Wissen konnte ich mir aneignen, das ich, glaube ich, so nicht gewusst oder gelernt hätte. Und es hat mir für mich in meinem Korea-Aufenthalt so ein, wie soll ich das nennen, so ein Start-Boost gegeben. Also ich bin in Korea, hatte ich das Gefühl, besser angekommen als Freunde, die ich hatte, die da nichts drüber wussten. Also ich denke, wenn man mit dem Ziel, man möchte später mal nach Korea gehen, sich ans Koreanistikstudium wagt, dann wird man auf jeden Fall einen kleinen Pluspunkt sich zusammensammeln.
Ja, ich schließe mich an. Also ich habe auch, bevor ich studiert habe, schon so Bücher gelesen und so Dokumentation oder Internetreportagen und sowas geguckt. Damals gab es noch nicht so viel, aber so von Arirang TV oder so über Korea was geguckt. Und ich habe wirklich, wie heißt das, mit Gewalt versucht, dieses Wissen in mich rein zu forcieren irgendwie. Und dann, als ich studiert habe, kam das irgendwie alles ein bisschen natürlicher. Also da musste ich natürlich für die Klausuren mir dann Daten und sowas behalten, aber mir fiel es viel einfacher, dann Sachen kontextuell einzuordnen und so. Und dann auch, ja, Verbindungen herzustellen, wenn ich zum Beispiel Fernsehen geguckt habe oder so. Das war dann irgendwie alles einfacher, weil man dann so ein Basiswissen halt einfach aufgebaut hat. Und dementsprechend fiel mir auch einiges leichter. Und ich habe jetzt in Korea auch, ich würde sagen, eigentlich gar keine so Probleme kulturell oder so, dass ich irgendwie anecke, weil mir das halt alles schon so bewusst ist, dass ich eigentlich keine Kulturschocks mehr hatte, außer letztens, als ich auf dem Hüschig war und Jukke essen sollte. Das ist rohes Rinderfleisch. Und das war das erste Mal, so, wo ich so seit sehr langer Zeit so schockiert habe, so, muss ich das wirklich essen? Aber abseits davon hatte ich, glaube ich, das letzte Mal 2015 oder so meinen letzten Kulturschock hier in Korea. Und der Rest, der war eigentlich, es fühlt sich alles relativ natürlich an, also auch durchs Studium, dadurch, dass man da so viel mit konfrontiert wird und auch Dinge so viel diskutiert.
Kann ich da noch eine Sache hinzufügen?
Natürlich.
Ich will nämlich nicht, dass Leute das irgendwie falsch verstehen. Also Kulturschock ist ja meistens auch mit einer sehr irgendwie schönen Erinnerung oder so verbunden. Und es ist nicht, dass wenn man es schon vorher weiß, es nicht genauso wertvoll ist, sondern ich fand eher, viele Sachen waren für mich dadurch noch wertvoller oder besonderer, weil ich ein tieferes Verständnis erlangt hatte. Also nur weil der Kulturschock fehlt, ist es nicht einzigartig oder besonders, wenn man dann nach Korea geht. Das wollte ich nur einmal dazu sagen.
Auf jeden Fall, da stimme ich 100% zu. Es ist nur ein bisschen angenehmer, würde ich sagen, weil man ein bisschen vorbereiteter ist.
Ja, genau. Man hat deutlich weniger, also ich habe es als weniger Stress empfunden, weil mich nichts mehr so überraschen konnte im negativen Sinne.
Genau. Ich wurde jetzt öfter gefragt, dass als ich hier hingezogen bin, wie das für mich war, ob ich halt so Angst hatte und weißt du, ja, weil alles so unbekannt ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Eigentlich hatte ich, als ich hergekommen bin, nur wegen meinem Hund halt Angst, weil alles, was mit Hunden verbunden war, wusste ich nicht Bescheid in Korea. Also sowohl Fliegen als auch Essen und sowas. Aber alles, was mit mir zu tun hatte, da war ich eigentlich recht entspannt, weil das kannte ich alles schon. Und da wusste ich auch, dass wenn ich etwas nicht kenne, wo ich mir dann Hilfe suchen muss oder wen ich fragen kann und so. Deswegen, ich würde eher sagen, dass das Koreanistikstudium einen auch außerhalb der Koreanistik, also außerhalb des akademischen Bereiches, einen gut auf das Alltagsleben in Korea vorbereitet, wenn man sich natürlich auch intensiv mit den Themen auseinandersetzt und nicht nur für die Prüfung lernt und danach wieder alles vergisst.
Da sagst du was ganz Wichtiges, weil mir das bei vielen aufgefallen ist, dass wenn sie nach Korea zum Auslandssemester gehen, wirklich unfassbar viel lernen und studieren und am Schreibtisch sitzen und gar nicht das Land selber erleben und genießen, was ich gerade für die interkulturellen Kompetenzen, die man ja da erlangen soll, unfassbar wichtig ist. Man muss alles mitmachen, was man mitmachen kann. Man muss die Leute kennenlernen. Ja, natürlich muss man natürlich auch offen dafür sein und Lust darauf haben. Und ja, verstehe ich nicht ganz, warum man sowas macht, wenn man keine Lust drauf hat, aber gibt es zu Genüge. Ja, das finde ich halt wirklich das Wichtigste. Sprachlich muss man natürlich auch versuchen, ja, wirklich zu sprechen und mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und ansonsten, wenn man sich dafür entscheidet, Koreanistik zu studieren, muss einem klar sein, das ist ein geisteswissenschaftliches Fach. Das bereitet einen nicht auf einen Beruf vor, so wie es jetzt das Medizin- oder Jurastudium macht oder auch BWL, VWL, wo man wirklich Dinge lernt, die man beruflich nutzen kann. Was wir lernen oder gelernt haben, sind eben diese eher analytischen Fähigkeiten, dass man weiß, wie man in solchen anderen, wirklich kulturell unterschiedlichen Situationen klarkommt, wie man mit den Menschen umgehen muss, dass man sich darauf vorbereitet, auch geschäftlich, ne? Dass man weiß, wie man dann mit den Kollegen umgeht oder mit den Vorgesetzten, dass das einfach anders ist als in Deutschland. Und genau da haben wir den Vorteil, wenn wir mit koreanischen Firmen zu tun haben sollen.
Ja, und ich würde auch sagen, mit dem Sprache sprechen, das habe ich zum Beispiel ganz am Anfang des Studiums nicht so viel gemacht, weil ich mich das einfach nicht getraut habe, weil ich immer Angst hatte, dass ich Fehler mache, vor allem mit den unterschiedlichen Höflichkeitsstufen und so. Und da würde ich erstmal alle Leute motivieren, einfach so viel zu sprechen, wie es geht. Aber auch den Auslandsaufenthalt, vor allem wenn es über ein Austauschprogramm ist, wirklich zu nutzen. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass ich auch mit anderen Studentinnen gesprochen habe, die aus Korea wiedergekommen sind und weil ich damals nicht ins Ausland gegangen bin, voller Vorfreude gefragt habe, und wie war dein Jahr, was hast du erlebt, wo warst du, was hast du gesehen? Und sie mir dann gesagt haben, ja, eigentlich habe ich da gar kein Koreanisch gesprochen und irgendwie so wirklich mit Korea interagiert auch nicht, sondern ich war primär auf dem Campus und dann mit den anderen internationalen Studierenden unterwegs. Und viele brechen auch nach diesem Auslandsaufenthalt oder bereits davor, also nach dem zweiten Studienjahr ab, weil sie sagen, ja, das ist doch nichts für mich, weil es jetzt eher in den wissenschaftlichen Bereich geht. Und vorher hat man halt viel noch mit Sprache und auch ja, Geschichte, Kultur und sowas gemacht und dann geht es halt richtig an die Sache mit, Mittelkoreanisch, klassischem Chinesisch und so weiter und dann waren da viele Leute auch raus. Ja, Lisa, wie siehst du das?
Also ich stimme euch auf jeden Fall zu, was ihr bis hierhin gesagt habt. Was ich noch sagen wollte bezüglich der Sprache ist, dass es leider so ist, dass der Sprachkurs alleine, den man an der Uni hat, im Studium quasi leider nicht wirklich ausreicht, um zumindest am Ende des Bachelors Koreanisch jetzt irgendwie fließend sprechen zu können. Man muss halt wirklich sich selber reinhängen und zum Beispiel nach Korea selber fahren. Aber wie Alice halt schon gesagt hat, da muss man auch gucken, dass man auch wirklich die Sprache spricht und die Gelegenheit nutzt und nicht nur mit anderen Austauschstudenten, sich auf Englisch unterhält und sowas. Also ja, man muss auf jeden Fall viel selber noch dazu studieren, außerhalb des Studiums, basically.
Ja, und jetzt haben wir eigentlich auch schon ein bisschen die Nachteile des Studiums angesprochen. Was würdet ihr denn sagen, sind außerhalb von jetzt, dass man nach dem Studium nicht fließend Koreanisch spricht, ein weiterer Nachteil, also des Koreanistikstudiums oder des Studiums an eurer Universität, je nachdem, wie, was ihr, womit ihr euch am wohlsten fühlt, was ihr sagen wollt?
Eine Sache, die mir sofort auch springt an der RUB, ist halt dieser historische Fokus. Das ist für manche ein Nachteil, für manche ein Vorteil. Es muss aber erwähnt werden, weil ich denke, da sind sich nicht alle drüber bewusst, dass es doch sehr, sehr stark in die Geschichte geht, vor allem sprachliche Geschichte. Also es wurde ja eben schon angekratzt, wir machen Mittelkoreanisch, wir machen klassisches Chinesisch und im Master geht das dann einfach nur so weiter. Also wir machen weiter Klassisches und Mittelkoreanisch und das bringt einen im, ich sag mal, echten Leben jetzt nicht so weit. Also auch nicht in Korea. Und ich glaube, das ist ein Nachteil, weil man verbringt sehr, sehr viel Zeit damit, diese Kurse zu belegen und die Arbeit dafür zu machen und dafür zu lernen. Aber so richtig den Mehrwert sieht man dann, denke ich, nach dem Bachelor nicht unbedingt direkt. Und ein weiterer Nachteil ist vielleicht, dass die Jobsuche, also Bea hatte das ja angesprochen, das bereitet einen nicht explizit auf einen Beruf vor. Und die Jobsuche danach hängt wirklich sehr an einem selbst und wie man sich vermarktet. Also es gibt jetzt nicht so einen offensichtlichen Job, außer jetzt vielleicht irgendwie Übersetzer oder was, aber da ist auch wieder das Finanzielle die Sache, ob man sich damit über Wasser halten kann. Und ich denke, das ist dann ein bisschen schwieriger, wenn man Koreanistik studiert hat, sich wirklich richtig in eine Branche einzunisten, wo man dann auch das Studium behalten kann, also auch diese Asia-Verbindung behalten kann, wird dann, glaube ich, sehr schwierig sein. Aber machbar. Also wenn man sich anstrengt, machbar. Ich will nicht sagen, es ist nicht machbar. Ich meine nur, es ist nicht so eine gerade Laufbahn, sondern man muss wirklich selber, es hängt sehr viel an einem selbst, wo man am Ende landet.
Ja, so der Weg ist das zielmäßig. Aber ich möchte einmal widersprechen mit das Sprachgeschichtliche hilft nicht im Alltag, weil was mir oft auffällt, dass Studierende von der Ruhr-Universität ein bisschen den Vorteil haben, dadurch, dass wir eben so intensiv Hanja gelernt haben. Erstmal ist es bisschen von Vorteil, so wenn man Nachrichten liest und sowas, weil man dann natürlich die Hanja lesen kann. Aber auch wegen der sinokoreanischen Wörter. Also mir ist aufgefallen, dass ein paar Leute, auch wenn die auf dem gleichen Sprachlevel sind, da ein bisschen ja, geschickter sind, Wörter zu verstehen, die sie nicht kennen, einfach weil sie die zusammensetzen können aus den Ursprungs-Hanja. Ich bin da jetzt nicht so mega gut drin, aber auch mir ist es schon mal gelungen. Aber es ist ähnlich wie Leute, die Latein gelernt haben, die dann plötzlich irgendwelche Ableitungen machen können und dir dann sagen können, was das Wort bedeutet. Habe ich das auch schon gemerkt, dass also vor allem Studierende oder Alumni der Ruhr-Universität da recht zügig sind, Wörter sich wirklich erschließen zu können, auch wenn sie das gar nicht kennen und auch keinen Kontext dazu haben. Deswegen würde ich sagen, es ist schon sinnvoll, auch im Alltag, aber natürlich nur beschränkt, also so oft kommt die Situation jetzt nicht vor. Was aber auch noch positiv ist, ist, dass man manchmal natürlich KoreanerInnen beeindrucken kann, indem man halt Hanja lesen kann. Aber es stimmt natürlich, während des Studiums geht da eine Menge Zeit für den sprachhistorischen Hintergrund drauf.
Ja, und ich meine, der Vorteil, also jetzt, wo du es einmal erklärt hast, sehe ich doch den Vorteil. Ich denke, das ist aber wirklich nur wichtig für Leute, die sich danach, also auch nach dem Studium weiter mit Korea beschäftigen. Also wenn man danach in eine Branche geht, wo man leider den Asia-Fokus verliert, dann ist der Vorteil wieder zunichte. Ne?
Absolut. Zum Geisteswissenschaftlichen würde ich noch sagen, dass wir so viele Aufsätze schreiben müssen, dass wir das danach drauf haben. Also ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass in Firmen, in denen ich gearbeitet habe, oft gesagt wurde, ach Alissa, schreib du doch mal eben den Text oder ja die E-Mail oder so, weil es mir halt deutlich einfacher fiel, lange Texte auch zu schreiben oder halt so Posts oder sonst irgendwas irgendwie mit Klienten zu sprechen, weil ich das halt so viel gemacht habe während des Studiums, dass es mir dann doch irgendwie leichter fällt. Aber ich würde direkt weitergehen zur nächsten Frage, weil das hatte jetzt sowohl Bea als auch Andrea einmal kurz eingeschnitten. Und zwar die Frage, die wir, glaube ich, alle lieben. Ja, und was kann man damit später eigentlich machen?
Oh ja, wir lieben diese Frage. Also die habe ich ja schon, bevor ich angefangen habe mit dem Studium, wenn ich gesagt habe, ich studiere Koreanistik, immer kam diese Frage. Und ja, es bereitet einen eben nicht auf einen Beruf vor. Und es ist, also das Studium der Koreanistik bedeutet eigentlich, dass man auch in der Uni bleibt, dieses Geisteswissenschaftliche. Dass man dann den Doktor macht und Professor wird und sich ein Leben lang damit beschäftigt. Und wenn man dann doch in die Wirtschaft gehen will, ja, dann muss man erklären, was kann man eigentlich? Und da sehe ich eben immer diese interkulturellen Kompetenzen, die analytischen Fähigkeiten, die wir erlernt haben. Und ansonsten, ich finde ja nicht, dass wir wirklich Übersetzer sind, machen trotzdem viele, aber da sehe ich eben auch wirtschaftlich nicht unbedingt eine Zukunft für uns. Da können wir doch andere Berufe annehmen, wo wir ja mehr verdienen können. Und das heißt, also auch der deutsche Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, dass man nicht mehr unbedingt genau BWL mit dem Fokus auf ja, ein bestimmtes Feld studiert haben muss, sondern dass man eben auch mit Koreanistik gute Jobs finden kann.
Mhm. Ich würde sonst vielleicht ein paar Beispiele nennen, die mir in den letzten Jahren über den Weg gelaufen sind, dass man vielleicht eine Idee bekommt. Das sind natürlich nur Beispiele und wie gesagt, jeder ist sehr für sich selbst verantwortlich. Aber also als Möglichkeit, wenn man den Master macht, kann man auch ohne Master, aber mit Master kommt man in den gehobenen Dienst, kann man beim Auswärtigen Amt sich bewerben. Das wären natürlich sehr gute Stellen, wenn man sie dann bekommt. Des Weiteren habe ich jetzt gesehen, dass Leute entweder in koreanischen Firmen in Deutschland arbeiten oder andersrum in deutschen Instituten oder Firmen in Korea. Ich habe auch manche gesehen, die für Firmen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland schicken, so kulturelles Training und Vorbereitung machen. Also die erklären dann den Mitarbeitern, was sie in Korea erwartet, weil, wie wir ja besprochen haben, man mit dem Koreanistikstudium da ganz gut aufgestellt ist. Und dann habe ich noch jetzt in meiner letzten Korea-Reise gesehen, dass doch auch in Korea, zum Beispiel in der Botschaft in Korea, Möglichkeiten sind, sich zu etablieren als Koreanist. Wollte ich nur mal als Beispiel sagen, weil ganz oft immer so eine vage Antwort kommt und ich denke, ein paar Beispiele wären auch ganz gut.
Aber du hast ja eben schon gesagt, es kommt immer darauf an, wie man sich selbst vermarktet und was man selber dafür tut.
Ja, genau. Also es hängt wirklich von einem selbst ab. Ich wollte nur einmal die Möglichkeiten ein bisschen ausfächern, weil ich glaube, wenn man noch nicht sich mit Koreanistik beschäftigt hat, sondern jetzt noch vielleicht in der Schule ist und sich das überlegt, dass man so ein paar Ideen bekommt, was denn möglich wäre.
Ja, ich stimme Andrea auch auf jeden Fall zu. Und was ich damals gelesen hatte, bevor ich angefangen habe zu studieren, ist, dass man auch im Archiv- oder Bibliotheksbereich arbeiten kann. In Museen werden Koreanisten oft gebraucht, natürlich auch in der Forschung und auch in der Übersetzung, aber halt auch viel ausländische Mitarbeiter. Also man fängt in einer Firma an und dann wird man nach Korea geschickt, um hier deutsche Mitarbeitende zu betreuen und so eine Brücke zu sein zwischen dem koreanischen, also der koreanischen Zweigstelle und den deutschen Mitarbeitenden, die halt da als ausländische Mitarbeiter arbeiten. Und was bei mir oft während des Studiums angesprochen wurde, sage ich mal, ist, wie viel ich nebenbei noch gemacht habe. Also ich habe immer nebenbei noch gearbeitet, ein Praktikum gemacht, mich ehrenamtlich engagiert und so, weil eine Sache, die nicht feststeht nach dem Studium, ist halt diese Jobsicherheit. Ich kenne auch Leute, die nach dem Studium nochmal was anderes studiert haben, weil sie gesagt haben, das war jetzt eine gute Basis, das Studium, aber ich möchte mich jetzt doch vertiefen oder eine Ausbildung in einem anderen Bereich machen. Das ist natürlich kein Muss. Man braucht jetzt keine Angst zu haben, dass man nach dem Studium nochmal studieren muss. Aber das habe ich auch schon jetzt des Öfteren mitgekriegt. Und was mir halt geholfen hat, war, dass ich eigentlich so jede Möglichkeit, mich irgendwie zu engagieren und so, halt dann viel umsonst gearbeitet habe, wenn ich mal ehrlich bin. Aber genau, das hat mir dann im Nachhinein geholfen, dass ich dann zu Firmen gehen konnte und sagen konnte, ja, also ich komme nicht aus dem Bereich, aber ich habe schon dies und das gemacht, ich habe schon bei dem Projekt mitgemacht und dann hatte ich zusätzlich zu meiner Studienerfahrung halt noch viel Arbeitserfahrung in unterschiedlichen Bereichen und ich hatte auch sozusagen ein kleines Portfolio, mit Projekten, bei denen ich halt mitgemacht habe, beziehungsweise die ich auch organisiert habe, wie zum Beispiel Firmenfeiern oder sowas, wo ich dann halt auch hingehen konnte zu Firmen und dann in den Bewerbungsgesprächen Pluspunkte sammeln konnte, dadurch, dass ich eben unterschiedliche Sichtweisen hatte und unterschiedliche Erfahrungen und dann sozusagen als Allrounder eingestellt wurde. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass man dann nicht in die falschen Hände gerät, sage ich mal, und dann dafür ausgenutzt wird, dass man ja so vieles kann. Aber ja, also ich würde sagen, man sollte sich einfach während des Studiums orientieren und ein bisschen alles ausprobieren. Also ich kenne auch Leute, die haben währenddessen in der Wirtschaft Praktika gemacht oder Nebenjobs gemacht. Andere haben in der Politik das gemacht und dementsprechend sind sie dann auch in die Richtung gegangen nach dem Studium. Und das hat bei allen eigentlich relativ gut geklappt. Also alle, die sich während des Studiums ein Ziel gesetzt haben und das auch bis nach dem Studium verfolgt haben und sich nicht während Corona durcheinander bringen lassen haben, die sind auch jetzt in dem Bereich, würde ich sagen. Also da habe ich zumindest aus meinem Bekanntenkreis gute Erfahrungen. Und es gibt auch Leute, die Koreanistik-Übersetzung machen, die das sehr gerne machen. Okay, also das solltet ihr nicht als Möglichkeit ausschleichen, aber es stimmt schon, dass es oft nicht so gut bezahlt wird. Da ist Dolmetschen eigentlich besser, aber dafür muss man halt richtig reinhauen mit den Sprachkenntnissen und sprachkompetenzmäßig. Lisa, was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, also das, was du gesagt hast mit den praktischen Erfahrungen, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Das hat man uns auch direkt am Anfang des Studiums gesagt, dass wir unbedingt Praktika machen sollen. Und am Anfang war es halt so, dass man sich denkt, ja, okay, aber was genau kann man denn jetzt machen überhaupt als Koreanistin? Aber wie wir jetzt auch schon bisher geredet haben, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man später beruflich was mit Korea machen kann. Und ihr habt jetzt schon echt viele gute Sachen genannt, aber ich wollte noch ein paar Beispiele nennen. Und zwar kann man auch in Richtung Journalismus gehen und da zum Beispiel als Korea-Experte oder sowas mit seinem Fachwissen im Fernsehen oder in Zeitungen arbeiten. Und man kann auch bei internationalen Organisationen oder NGOs in Deutschland, aber auch in Korea was machen. Das wollte ich nur noch sagen.
Das war tatsächlich der Grund, warum ich nach Bonn gegangen bin für den Master. Wegen der ganzen NGOs, die da sind. Und nach Berlin wollte ich halt nicht. Aber ja.
Wieder zurück zum Studium aus der Berufswelt wieder raus. Was ist denn eine Sache, die euch besonders gut an eurem Studienfach bzw. eurem Studium gefallen hat? Gibt es da etwas, was besonders heraussticht?
Also ich finde es gut, dass man ein breites Spektrum an Themen hat, worüber man lernen kann in den verschiedenen Veranstaltungen. Also du kannst halt Sachen wählen, die mit Geschichte zu tun haben, Gesellschaft. Ich hatte schon zum Beispiel Vorträge gehalten über irgendwelche wirtschaftlichen Themen, die mit Korea zu tun haben. Das finde ich halt so interessant. Und unser Institut ist recht überschaubar. Also wir haben jetzt vergleichsweise nicht so viele Studierende, habe ich zumindest das Gefühl. Und dann hat man so ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl, würde ich jetzt sagen.
Ja, da stimme ich auch hart zu, weil mich kannten alle Dozenten, Professoren aus der Koreanistik. Und als ich in die Situation gekommen bin, dass ich mich für ein Stipendium beworben habe, da wurde mir gesagt, so ja, gibt es denn einen Professor, der dich kennt, also der dein Gesicht wiedererkennt, so da, den du darum bitten könntest? Und da war ich so, ja, gehe ich einfach in die Koreanistik, da kennt mich ja jeder. Genau. Und was mir besonders gefallen hat, war, dass wir im dritten Jahr einen Themenschwerpunkt machen konnten und da so ein bisschen unser Basiswissen erweitern konnten in ganz gezielten Themen. Und ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich tatsächlich, ich glaube, wir mussten 4 oder 5 Kurse, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie viele das waren, ist doch schon eine Weile her, aber ich habe, glaube ich, doppelt so viele Kurse in den letzten Modulen belegt, einfach weil es so viele interessante Themen gab und ich da irgendwie so richtig aufgeblüht bin in den letzten Schritten des Studiums, so, also in den letzten Kursen des Studiums, so dass man wirklich nochmal so alles aufsaugen konnte und auch nicht mehr so oberflächlich bleiben musste, weil man hatte ja jetzt schon das Hintergrundwissen, beziehungsweise wenn man es nicht hatte, dann wusste man, wo man es sich aneignen konnte und dann auch wirklich gute Diskussionen führen konnte und so. Und das hat einfach mir am besten gefallen vom ganzen Studium. Andrea, wie war das bei dir? Du warst ja auf der gleichen Uni, nur ein bisschen später als ich.
Also ich kann dir auf jeden Fall zustimmen, dass vor allen Dingen in den letzten 2 Semestern sehr interessante Angebote an der RUB sind, die auch in verschiedene Richtungen dann gehen. Also nicht nur in Sprachgeschichte. Ich muss sagen, was mir gut gefallen hat, was aber auch, denke ich, eher aus dem Kontrast zu meinem zweiten Fach herauskommt, ist, dass man ja am Ende des Seminars in den letzten 2 Semestern eine Seminararbeit schreiben muss. Und zumindest in den Seminaren, die ich hatte, war man da doch relativ frei in der Wahl des Themas. Und man konnte sich so dann in ein Thema reinfleischen, das einen selbst unglaublich interessiert hat und hat dann natürlich auch bessere Noten erzielen können, da es einen selbst interessiert. Also mir selbst hat das halt gut gefallen. Und ansonsten muss ich sagen, an der RUB gefällt mir einfach die Atmosphäre des Studiengangs. Also das ist irgendwie vielleicht ein bisschen doof formuliert, aber ich habe mich mit den Dozenten immer sehr gut verstanden und sehr gut so aufgenommen gefühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, da ist jemand da, den ich fragen kann, da ist jemand da, der auch das Beste für mich will als Studentin. Und ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt im Studium und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, da stimme ich auch nochmal ganz gut zu, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Dozenten an der RUB immer sehr für einen da waren. Also selbst wenn die im Urlaub waren teilweise oder schon lange Schluss hatten, teilweise sogar als sie von der Uni weggegangen sind, waren die immer noch für einen da, haben einem Fragen beantwortet, haben einem weitergeholfen, hatten auch unheimlich viel Verständnis, wenn etwas mal nicht geklappt hat oder so. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich damals zur RUB gegangen bin und so gute Dozenten erwischt habe.
Ja, das halte ich auch für super wichtig, dass man sich mit den Dozenten und Professoren gut versteht. Ich weiß nicht, in Bonn oder auch in Hamburg war die Koreanistik halt so klein, dass es eben nur eine bestimmte Anzahl an Kursen gab, die man alle wählen musste und dementsprechend absolut keine Möglichkeit hatte, ja, nach seinen Interessen zu wählen, sondern wirklich das machen musste, was vorgegeben war. Ist natürlich super spannend, alle möglichen Bereiche da mal reinzuschnuppern, dass man eben auch Kurse über Film oder Popkultur macht, dass man geschichtliche Kurse hat und ja, seine Interessen irgendwie ausbilden kann. Und ja, wenn man ganz am Anfang schon ein Thema findet, was einen besonders interessiert, dass man das auf jeden Kurs irgendwie damit verbinden kann und am Ende die Hausarbeit so in die Richtung schreibt. Aber ja, letztendlich muss man eben das machen, was die Dozenten anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Bei uns an der Ruhr-Uni war das so, weil wir hatten die Ostasienwissenschaften als Fakultät, dass wir im erweiterten Bereich zum Beispiel, ich sag mal, Kooperationen hatten, also Kurse, die für Wirtschaft, Politik Ostasiens offen waren, also für mehrere Länder offen waren. Dann saßen da sowohl Wirtschaftsstudenten als auch Koreanisten, als auch Japanologen und Sinologen, was sehr interessant war, aber für jemanden, der gar nicht aus der Wirtschaft Politikbereich kommt. Ich habe einen dieser Kurse belegt und ich habe erstmal geweint, weil das sehr schwer war. Die haben so viele Abkürzungen benutzt. Ich habe mit ganzer Stunde habe ich nur mitgeschrieben und das war ein Blog-Seminar und ich weiß, das war irgendwie 6 Stunden oder so, dann am Samstag oder sowas und ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben. Ich habe nichts verstanden und ich glaube, erst nach 5 Mal oder so war ich dann auf dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich verstehe, worüber hier gerade geredet wird, weil es wirklich schon sehr fortgeschritten, weil es eben halt für Wirtschafts- und Politikstudenten im dritten Jahr war. Also nicht so einfach für jemanden, der nur aus Koreanistik kommt. Aber ja, wir hatten halt diese Kombinationskurse und ich glaube, dadurch wurden uns halt auch ein paar weitere Kurse noch angeboten, die halt nicht nur auf Koreanistik zugeschnitten waren. Dann würde ich aber auch direkt zum nächsten Punkt kommen und das ist Kritik am Studium. Denn eine Sache, die mich sehr an der Koreanistik an der Ruhr-Uni stört, ist, was gerade schon angesprochen wurde von Bea und Andrea, ein bisschen ins Positive. Wir haben im Vergleich zu anderen Universitäten viele Prüfungen, sage ich mal. Also wenn man Koreanistik im Zweifach-Bachelor an der Ruhr-Uni studiert, dann hat man eine kleine Hausarbeit, eine große Hausarbeit, eine Bachelorarbeit und eine Bachelorprüfung und dann im zweiten Fach ebenso Hausarbeiten und Bachelorprüfung. Und ich habe von anderen Universitäten gehört, dass das nicht so ist, dass die entweder nur eine Bachelorprüfung oder eine Bachelor-Thesis hatten oder dass die große Hausarbeit entfällt und nur die Bachelor-Thesis ist. Und da
ja, also für mich ist das ein sehr großer Knackpunkt, der mir sehr, sehr schwer fiel im Studium.
Kann ich mich anschließen. Vor allem zwei Bachelor-Prüfungen machen zu müssen, hat für mich sehr wenig Sinn ergeben. Warum nicht in einem Fach die Bachelorarbeit und in dem anderen die Bachelorprüfung, werde ich nie verstehen. Das war schon eine große Hürde, aber wenn man sie schafft, kann man doppelt stolz sein. Also.
Ja, also meine größte Kritik ist einfach, dass man nicht die Vorbereitung auf einen Beruf hat und dass den meisten Leuten, die damit anfangen, das einfach nicht klar ist. Die denken, ich mache ein Studium und ein Studium bringt mir einen Job. Und das ist eben nicht so bei Geisteswissenschaften, dass man wirklich außerhalb extrem viel tun muss, was ihr vorhin gesagt habt, mit Praktika, irgendwelches Engagement, dass man dadurch eher einen Job findet als durch dieses Studium.
Ich würde auch noch einen Kritikpunkt nennen, der wirklich explizit nur mit der Ruhr-Uni Bochum zu tun hat, nämlich, dass es eben so historisch ist und nicht in die Moderne geht. Also wenn man sich mit Moderne beschäftigen will, dann ist man an der falschen Adresse. Aber auch im Studium, also mir hat das wirklich sehr gefehlt, auch um Verbindungen knüpfen zu können zwischen dem ganzen Historischen und dann dem Modernen, ist dies erst für mich in Korea selbst passiert. Also das würde ich einmal als Kritik nennen, dass an der RUC das moderne Korea außen vor gelassen wird, obwohl es ja vor allen Dingen jetzt sehr viel an Bedeutung gewinnt.
Für den einen Kritik, für den anderen mehr Möglichkeit, das zu studieren. Leute, die an Geschichte interessiert sind, für die ist das dann natürlich besonders interessant.
Ja, ja, natürlich.
Ich habe mich grundsätzlich auf Geschichte fokussiert und war dann immer eher traurig darüber, dass wir so Kurse über Filme und Popkultur gemacht haben, die mich halt überhaupt nicht interessiert haben. Ja, aber auch dabei kann man eben Filme finden, die mit Geschichte zu tun haben oder sonst was, ne? Und sein Thema finden.
Ja, würde ich auch sagen, denn in der Anglistik, ich habe vorher Anglistik gemacht, dann bin ich zur Amerikanistik rübergewechselt, da hatten wir auch einen Kurs, der hieß Medieval English, also Mittelalter Englisch, und der war okay, der hat Spaß gemacht, aber es hat mich jetzt nicht so interessiert, dass ich das gerne weiter vertieft hätte. Aber ich weiß, dass ich damals mit dem Dozenten darüber gesprochen hatte, weil ihm mein Paper sehr gut gefallen hat und er mich gefragt hat, ob ich nicht nach England gehen möchte, um dort ein Stipendium in Mittelalter Englisch und Mittelalter Literatur nachzugehen. Und da war ich sehr überrascht, weil das so gar nicht der Bereich ist, in den ich gerne möchte. Aber ja, ich denke, es ist halt sehr gut, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass wenn man sich halt besonders für Geschichte und für besondere Epochen interessiert, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Deswegen würde ich ähnlich wie Bea sagen, wenn ein der geschichtliche Hintergrund, der sprachgeschichtliche Hintergrund nicht so interessiert, dann ist vielleicht nicht Koreanistik das Problem, sondern da sollte man sich bei der Uniwahl ein bisschen mehr informieren, bevor man anfängt. Dann würde ich zum nächsten Thema kommen und das wäre, was für Möglichkeiten bietet eure Fakultät beziehungsweise welche besonderen Möglichkeiten habt ihr durch das Studium an eurer Universität bekommen? Gibt es da etwas, also zum Beispiel durch Partnerschaften oder Stipendien oder so etwas?
Also an der Uni Hamburg hatten wir verschiedene Partnerunis und an der Uni Bonn auch. Also an der Uni Hamburg hat man auf jeden Fall einen Platz gefunden. Uni Bonn waren es doch zu viele Studenten und da war es ja auch nicht Pflicht, ins Ausland zu gehen. Deswegen musste man sich da doch ein bisschen mehr anstrengen, um eben einen Platz zu bekommen.
Ja, also bei uns in Bonn hat man zwei Möglichkeiten, wie man über Partnerunis halt im Ausland studieren kann. Einmal über das Austauschprogramm der ganzen Uni und dann haben wir noch den Institutsaustausch. Und da sind auch jeweils andere Partnerunis, an die man gehen kann. Aber ja, es kommt immer so ein bisschen auf das Jahr an, in dem man sich bewirbt, ob da mehr oder weniger Leute nach Korea wollen.
Ich würde sagen, an der Ruhr-Uni ist es ähnlich. Also wir haben mehrere Partneruniversitäten, zu denen man gehen kann für ein Austauschsemester oder zwei, also Austauschjahr. Ansonsten ist es vielleicht an anderen Unis auch, aber es hat jetzt keiner genannt, haben wir ein Sprachcafé, das jede Woche stattfindet. Also wenn man sprechen üben will, wird einem die Möglichkeit gegeben, zum Sprachcafé zu gehen. Wir haben auch, das ist etwas neuer, ein Tandemprogramm in der Koreanistik mit Studenten in Korea. Also das wird online gemacht und das sind Studenten an diesen Partneruniversitäten, zum Beispiel an der Sungshil-Universität, die dann mit einem jede Woche reden. Also man bekommt dann wirklich einen Partner zugewiesen und kann dann so sein Koreanisch aufbessern. Und für viele war das die einzige Möglichkeit, wirklich jemanden aus Korea kennenzulernen, wenn man in Deutschland studiert. Und ansonsten vielleicht noch, wenn jemand wirklich Geschichtsinteresse hat, haben wir auch eine eigene Bibliothek an der RUB mit sehr, sehr viel auch Literatur auf Koreanisch, auch Mittelkoreanisch und klassisches Chinesisch. Also wer sich dafür interessiert, kann bei uns, denke ich, sehr viel rausholen, was außerhalb nicht möglich wäre.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade jetzt in dieser Folge auch viele Studieninteressierte zuhören. Deswegen würde ich euch einmal bitten, euch in die Lage zu versetzen, dass ich jetzt jemand bin, der Interesse an dem Studium hat und gerne Koreanistik oder im Bereich Korea studieren möchte. Also, ich bin jetzt im Abi und ich suche nach einem Studiengang und denke, oh, Koreanisch, das klingt ganz interessant. Es ist bestimmt eine gute Idee, Koreanistik zu studieren, weil ich gerne K-Drama mag und K-Pop höre. Für wen kommt dieses Studium eurer Meinung nach in Frage und für wen nicht? Könnt ihr mich da einmal beraten? Andrea, möchtest du anfangen?
Gerne. Also ich würde sagen, man kann auf jeden Fall mit der Motivation, ich mag gerne K-Pop und gucke gerne K-Dramen, an die RUB kommen. Es muss einem aber bewusst sein, dass es halt, wie gesagt, historisch ist und sehr, sehr viel Arbeit ist, sich das alles an der RUB anzueignen. Ich würde also sagen, man soll auf jeden Fall sehr viel Elan für Sprachen lernen, vor allen Dingen im Linguistischen, also wirklich die Theorie der Sprache und dann halt auch angewendet auf Mittelkoreanisch und klassisches Chinesisch. Es muss einem wirklich bewusst sein, es ist nicht als Studium von K-Drama und K-Pop, sondern als Studium der Koreanistik, der Sprache und der Kultur des Landes. Ansonsten, denke ich, müsste man wissen, wenn man an die RUB kommt, dass es, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch ausdrücke, aber die RUB ist sehr beliebt oder berühmt für ihre Koreanistik und deshalb sind auch immer mehr Studenten jedes Jahr da. Also wenn man ein Austauschjahr machen möchte an der RUB, dann muss man wirklich herausstechen aus der Masse. Also man muss ein sehr guter Student, Studentin sein und man muss sich gut mit den Dozenten verstehen, damit sie einem ein gutes Empfehlungsschreiben schreiben können. Also in der RUB ist schon ein bisschen in den letzten Jahren Konkurrenz aufgekommen unter der Studentenschaft. Ansonsten, denke ich, kann jeder an der RUB Freude finden. Man muss sich nur, wie gesagt, bewusst sein, dass viel Arbeit auf einen zukommt. Aber wenn man gerne Herausforderungen mag und wie gesagt, wenn man wirklich Korea begeistert ist, dann macht es auch Spaß und es wird einem, denke ich, sehr, sehr viel tiefes Verständnis bringen.
Eine Anmerkung zu der Bewerbung für den Auslandsaufenthalt, da zählen tatsächlich ehrenamtliche Tätigkeiten und Praktika auch mit rein, die dir Bonuspunkte verschaffen können. Also falls deine akademischen Leistungen nicht so herausstechend sind, kannst du es immer noch ausgleichen, indem du in anderen Bereichen herausstechend bist. Bea, wie ist das, wenn ich in Hamburg anfangen möchte zu studieren?
Ich kann natürlich nicht wirklich viel dazu sagen, wie das heute ist, aber ich denke, das ist im Prinzip an jeder Uni, an jeder Koreanistik das Gleiche. Es muss einem wirklich bewusst sein, dass man viel dafür tun muss, dass man jetzt nicht einfach nur das studiert, um ja sich dann die koreanischen Liedertexte übersetzen zu können, sondern dass man damit wirklich später etwas machen möchte, um davon leben zu können. Es sollte auch nicht einfach nur so das Ticket nach Korea sein, obwohl manche finden ja auch da, ja, weiß ich nicht was. Ich hatte eine Kommilitonin, die dann in Korea Popstar geworden ist. Deswegen auch das kann man schaffen.
Kein Popstar, Trotstar ist sie.
Ja, ist so auch ein Popmusik.
Ja, ist ein bisschen Unterschied. Ein anderes Genre. Lisa, wie ist das bei dir?
Ja, eigentlich ist es genau dasselbe wie ihr bereits gesagt habt, man sollte nicht unterschätzen, dass man für das Studium auch sehr viel Arbeitsaufwand reinstecken sollte. Und am besten ist es natürlich, wenn man halt die Leidenschaft dafür mitbringt und damit auch später was beruflich machen möchte zum Beispiel. Aber ich will jetzt nicht das Studium irgendwie gatekeepen. Wenn man das einfach mal ausprobieren möchte, kann man das natürlich machen. Aber man sollte sich schon im besten Fall wirklich für das Land und die Sprache interessieren, damit man nicht nach ein oder zwei Semestern aufhört, weil das bei uns, als ich angefangen habe zu studieren, war das echt krass. Wir waren im ersten Semester 90 Leute und im zweiten Semester deutlich weniger.
Ja, es gibt ja immer Leute, die dann merken, ja, es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also
Aber mal angenommen, ich komme für das Studium in Frage und ich interessiere mich auch wirklich für Korea und möchte die Sprache erlernen und möchte auch mehr über das Land und die Kultur und die Geschichte wissen. Wie könnte ich mich denn schon vor dem Studium optimal auf das Studium vorbereiten?
Ich fange dann vielleicht einfach mal an. Ich würde sagen, wenn man die Zeit dazu hat, ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich ein paar Basics schon vor dem Studium aneignet, zum Beispiel Hangul. Wer Hangul vor dem Studium erlernt, erspart sich die erste Woche Stress. Also man muss auch nicht viel Grammatik vorher lernen. Ich finde, das wird an der Uni sehr, sehr gut beigebracht. Aber wenn man schon mal ein bisschen schreiben kann oder weiß, wie man schreibt, dann hat man auf jeden Fall in der ersten Woche, wo man sich noch einleben muss im Studium, einen großen Vorteil. Das würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Und auf der anderen Seite, wenn man die Möglichkeit und die finanziellen Mittel hat, einen kleinen Urlaub nach Korea zu machen, so als Startmotivation würde ich das auch vorschlagen. Hatte ich jetzt nicht, aber ich war immer sehr neidisch, wenn die anderen Kommilitonen mir erzählt haben, dass sie schon mal in Korea waren, weil ich immer dachte, oh, dann wissen die ja schon, wie das da aussieht und wie das und das gemacht wird. Und ich denke, das ist bestimmt auch eine sehr, sehr gute Motivation.
Ich hätte genau dasselbe gesagt. Also auch Hangul lernen, wenn man das möchte und die Zeit dafür hat vorher, weil das einen schon so den Einstieg etwas erleichtern kann, damit man nicht direkt in der ersten Woche halt so geflasht ist.
Ich finde ja, das Sprachliche ist einem vorher bewusst. Also das weiß man, man lernt die Sprache. Und als Vorbereitung sollte man sich außerdem bewusst machen, dass es eben nicht nur Sprache ist, sondern man muss ja wissen, wie man eine Hausarbeit schreibt und alles. Und das lernt man eben auch. Und das sind alles so Fächer, auf die man überhaupt keine Lust hat im Studium, die aber eben auch wichtig sind, um letztendlich den Abschluss zu machen. Oder hier, wir hatten in Hamburg, hieß das Grundbegriffe. Und da hatten wir 5 verschiedene Kurse. Das war Grundbegriffe der Geisteswissenschaften, Geschichtswissenschaften, Religionswissenschaften, Sprachwissenschaften, Politikwissenschaften und ich glaube noch irgendwas. Aber das sind eben alles so Dinge, die jetzt nichts mit Korea oder Asien zu tun haben im engeren Sinne, sondern eben einen dazu befähigen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und wissenschaftlich damit umzugehen. Und ja, das sollte man sich auch bewusst machen. Und ich glaube, das war bei uns, bei vielen eben so der Grund, weshalb sie das nicht weitergemacht haben. Weil auch wenn man die Sprachkurse dann grandios meistert, die anderen Kurse alle aber nicht, kann man den Abschluss nicht machen.
Also an der Ruhr-Uni, da hatten wir auch im ersten Semester bei der Frau Hoppmann den Kurs Arbeitsweisen oder Arbeitsmethoden. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Und da haben wir auch Ähnliches gelernt. Und dieser Kurs, den sollte man sehr ausführlich dran teilnehmen und sich alles aufschreiben. Denn die Notizen habe ich auch noch im 3., 4., 5., 6. Semester rausgeholt und auch für die Amerikanistik verwendet. Also der bereitet einen sehr gut aufs akademische Arbeiten vor. Andere Sache, die ich empfehlen würde, ist organisatorisch, also ein bisschen bürokratisch, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, mit der Uni, an der man studieren möchte. Wann sind welche Deadlines? Wo muss ich hin? Denn mir ist das passiert, dass es ein Problem gab bei meiner Immatrikulation, als ich halt ganz am Anfang angefangen habe und dann musste ich in ein bestimmtes Büro und ich habe 1,5 Stunden dieses Büro gesucht. Dann bin ich in Meetings reingelaufen, in Unterrichtsräume reingelaufen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie diese Uni aufgebaut war. Ich war das erste Mal, als ich in der Bibliothek war, habe ich die Bibliothek nicht gefunden, also die Ostasien-Bibliothek. Was mir allerdings sehr geholfen hat, war zum Beispiel der Fachschaftsrat. Die haben mir geholfen, meinen Stundenplan zu machen, weil ich nämlich in dem selbst erstellten Stundenplan Schriftkoreanisch im ersten Semester belegen wollte, was die Weiterführung von Hanja ist. Also ich wollte sozusagen den fortgeschrittenen Kurs machen, weil ich dachte, ja, Schriftkoreanisch, ich muss ja Hangul lernen, deswegen habe ich das genommen. Aber genau, also so Fachschaftsrat, Uni, organisatorisch, wann muss ich welche Deadlines einhalten zum Thema Semesterbeitrag oder Sachen einreichen, irgendwelche Bescheinigungen auch mit BAföG auseinandersetzen, was man da für Möglichkeiten hat, sich suchen, was für Beratungsstellen gibt es an der Universität und auch das Modulhandbuch sehr gut und genau lesen, auch für beide Fächer das nicht vernachlässigen, weil sonst kann es sein, also das war jetzt in der Koreanistik nicht so das Problem, weil da hatten wir einen relativ festen Fahrplan an Kursen, die wir belegen mussten. Aber in der Amerikanistik, da war das so, dass wir ein paar Kurse hatten, da musste man was belegen und ein paar, die waren frei, aber die mussten dann zu einem Modul zusammengeschlossen werden. Und dann hatte ich 5 Kurse belegt, aber nicht gemerkt, dass die alle in unterschiedlichen Modulen waren und habe in einem Semester oder in einem Jahr kein Modul abgeschlossen, weil die alle nicht zusammen kombinierbar waren. Und das hatte dann zur Folge, dass ich viel zu viele Kurse gemacht habe. Und dann meine Studienfachberaterin auf meinen ausgedruckten Credit Score geguckt hat und gesagt hat, das hat sie noch nie gesehen, dass jemand so viele Kurse außerhalb der Module gemacht hat. Und war richtig schockiert und meinte, warum habe ich das gemacht? Na, ich sag, ja, ich habe das Modulhandbuch nicht richtig gelesen, wenn ich ehrlich bin. Und da ist mir das dann halt ja so durchgerutscht, weil ich davon ausgegangen bin, dass es wie in der Koreanistik ist, dass man halt nur Kurse belegen kann, die dann auch am Ende zu Modulen führen. Und ich habe sogar einen Masterkurs aus Versehen belegt, weil ich zu weit runtergescrollt bin in den Anmeldungen und dann auf den falschen Kurs geklickt habe. Also das kann alles passieren, ist alles kein Weltuntergang. Man sollte sich nur an die Beratungsstellen der Universität wenden und sich da halt wissen, wer die Ansprechpartner sind. Und also in den meisten Fällen kann man alles regeln, auch wenn es sehr gruselig ist oder teilweise halt blöde Situationen entstehen. Aber wenn man da am Anfang richtig hinter ist, dann erspart man sich, glaube ich, später viel Ärger. Genau, und dann wollte ich eine Sache noch fragen, ob ihr das von eurer Universität wisst. An manchen Universitäten gibt es ja die Möglichkeit, das Studium zu verkürzen, beziehungsweise einen Bachelor of Honor zu machen. Könnt ihr zu den beiden Sachen was sagen? Wisst ihr da Bescheid? Andrea, weißt du das?
Nee, ich weiß das nicht. Ich glaube, also ich habe davon an der RUP noch nicht gehört.
Ich kann dazu was anderes sagen. Und zwar würde ich es absolut nicht empfehlen, das Studium zu verkürzen, weil die Studienjahre sind die besten Jahre. Ich würde eher empfehlen, das Studium zu verlängern, dass man eben wirklich viel außerhalb der Uni macht, also was mit der Uni auch zu tun hat, dieses studentische Leben voll auskostet und nicht nur die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt, dass man definitiv ins Ausland geht während des Studiums, weil man kommt nie wieder so günstig ins Ausland, ja, oder hat so viele Möglichkeiten da. Und da muss man auch nicht nur nach Korea gehen, sondern kann vielleicht auch andere Länder ausprobieren, je nachdem, was die Uni anbietet. Würde eben auch alle möglichen anderen Dinge an der Uni ausprobieren. Das heißt, sich engagieren in Fachschaftsrat oder im ASTA oder sonstige Uni-Gruppen. Bei mir gab es Model United Nations. Ich denke, das hat fast jede Uni in Deutschland oder auch weltweit. Kann damit auch verreisen an die anderen Model UNs, die eben in den anderen Ländern angeboten werden. Ja, genau. Deswegen bloß nicht verkürzen.
Ich würde mich da Bea voll anschließen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man bei uns das Studium verkürzen kann, weil die Module eigentlich so quasi aufgebaut sind, dass man die halt in 6 Semestern im Bachelor mindestens abschließen muss. Und ja, auf jeden Fall, allein schon durch ein Auslandssemester oder Auslandsjahr verlängert sich das Studium natürlich. Oder wenn du im Semester Praktika machst oder sowas. Aber das ist auf gar keinen Fall irgendwie ein Nachteil. Also falls jemand Angst hat, dass man nicht in der Regelstudienzeit fertig wird, das ist überhaupt kein Problem und gar nicht schlimm, sondern eher ein Vorteil, wenn man in der Zeit auch ja, andere Erfahrungen macht.
Ja, und da hat die Lisa was ganz Wichtiges gesagt, denn das ist eine Regelstudienzeit. Also eigentlich ist das das Minimum. Deswegen, wenn man länger braucht, ist das wirklich gar kein Problem. Ich möchte aber ganz kurz die Möglichkeit einmal ansprechen, denn ich kenne Leute, die haben das gemacht, die haben ihr Studium verkürzt und das geht, indem man, also in der Koreanistik geht das zum Beispiel, indem man einen Sprachkurs vorher macht und dann mit Sprachkenntnissen bereits zur Uni kommt. Dann hat man eine Einstufungsprüfung bei den Sprachdozenten und wird dann dementsprechend eingestuft, ob man den ersten Sprachkurs, den zweiten, den dritten, den vierten überspringen kann und kriegt dann die Credits komplett, ohne an den Kursen teilzunehmen oder Hausaufgaben oder sonstiges einreichen zu müssen oder muss dann erst später dran teilnehmen. Eine weitere Möglichkeit ist es, bereits während des Abiturs als Schülerstudent an der Uni zu sein. Das wurde mir damals von meiner Englischlehrerin empfohlen. Habe ich aber Damals habe ich gedacht, leider, im Nachhinein denke ich zum Glück, die Anmeldefrist verpasst. Dann kann man nach der Schule zur Uni fahren und dort Kurse belegen. Die werden einem dann voll mit Credits zugeschrieben. Und so kann man dementsprechend auch die Studienzeit verkürzen. Was ich absolut nicht empfehlen würde. Ich würde auch sagen, nehmt euch lieber die Zeit, macht es euch lieber ein bisschen entspannter als wirklich die Credits für die Regelstudienzeit. Ich sage das wirklich mit Anführungszeichen in der Luft, Regelstudienzeit zu machen. Nehmt euch lieber die Zeit, macht ein bisschen entspannter, guckt lieber, was ihr machen wollt. Auch das, was Bea gesagt hat. Es ist nie mehr wieder so einfach, in ein anderes Land zu fahren, auch in mehrere Länder zu fahren, diese Erfahrungen zu machen. Und wenn ihr da seid, macht es euch nicht zu schwer. Also ich bin damals für ein Pflichtpraktikum nach Fidschi geflogen und habe dort als Lehrerin gearbeitet und in der Entwicklungshilfe. Und ich hatte wirklich 18 Stunden Arbeitstage, weil ich nach der Arbeit auf dem Dorf Arbeit in der Schule hatte, beziehungsweise andersrum, und danach mich in die Hütte gesetzt habe, um an Hausarbeiten zu schreiben, um Referate vorzubereiten, die ich direkt gemacht habe, nachdem ich dann zurückgekommen bin. Das Gleiche, als ich in der Summer School war, habe ich nach dem Unterricht mich hingesetzt und Sachen für meine Prüfung vorbereitet. Ich habe nebenbei noch mein Praktikum weitergeführt. Und als das alles vorbei war, habe ich gedacht, oh, wie dumm ich damals war. Warum habe ich das nicht genutzt? Warum bin ich nicht lieber mit den anderen nach dem Unterricht essen gegangen? Warum habe ich nicht lieber Ausflüge gemacht und die Zeit, ja, genossen? Und eine weitere Sache, wo ich aber froh bin, dass ich das auch nicht gemacht habe, beziehungsweise verpasst habe, ist der Bachelor of Honor. Den kennen viele vielleicht von Ivy League Universitäten, wie Harvard zum Beispiel, bieten das an. Den gibt es an der Ruhr-Uni zum Beispiel auch. Da muss man 2 Ostasien Sprachen studieren, also die Andrea hätte es theoretisch machen können. Man muss aber im Optionalbereich zusätzlich doppelt so viele CP machen und in der Regelstudienzeit studieren. Also unfassbar hohe Ansprüche, unfassbar hoch. Und ich glaube, wenn man den hat, dann macht das Studium auch gar nicht so viel Spaß. Deswegen bin ich damals recht froh, dass ich mich doch dagegen entschieden habe, das überhaupt zu versuchen. Genau. Möchte dazu noch jemand was sagen?
Also bei uns gibt es diesen Bachelor of Honor nicht direkt für Asienwissenschaften oder Koreanistik, aber in Bonn gibt es einen Masterstudiengang, den man machen kann, der nennt sich TEACH. Das steht für Transnational European and East Asian Culture and History, und dann hast du quasi einen doppelten Abschluss, weil du für ein Jahr an einer deutschen Uni studierst und für ein Jahr an einer koreanischen oder japanischen Uni. Und da musst du auch je nachdem auf jeden Fall Koreanisch und Japanisch lernen. Das gibt es halt bei uns. Aber es ist ein Masterstudiengang.
Okay. Ja, jetzt, wo wir unser ganzes Studium noch einmal Revue passieren lassen haben, sozusagen, kommen wir einmal zum Fazit, weil wir haben jetzt schon echt lange geredet. Wenn ihr jetzt noch mal 18 Jahre alt wärt, beziehungsweise dann, wann ihr angefangen habt zu studieren, würdet ihr euch nochmal für das Studium entscheiden? Was würdet ihr anders machen und was würdet ihr beibehalten? Andrea, möchtest du nachher einmal anfangen?
Gerne. Also ich würde mich auf jeden Fall nochmal für das Koreanistikstudium entscheiden. Ich würde nur nicht die Kombination mit Japanologie nehmen. Also beide Fächer haben ihren eigenen Charme, aber beide zusammen war etwas viel Arbeit, sage ich mal so. Also das hat mir sehr viel extra Stress bereitet, den ich, glaube ich, mit einer anderen Fächerkombination nicht gehabt hätte. Also das ist eigentlich mein einziger Punkt. Ansonsten bin ich unglaublich, unglaublich glücklich mit meinem Studium und würde das auf jeden Fall ohne zu zögern nochmal machen.
Bei mir ist es ganz klar ein Nein. Ich würde das nicht nochmal machen. Ich würde Korea eher als Hobby sehen, weil, also ich liebe Korea und bin auch super interessiert daran, aber ich habe auch andere Interessen. Ich habe mich dadurch jetzt doch während des gesamten Studiums so ein bisschen eingeschränkt gefühlt. Also ich fahre gerne nach Korea, ich liebe auch die Sprache, ich liebe das Essen, aber ja, ich würde das eher als Hobby machen und dann ja im Studium etwas, ist jetzt bescheuert zu sagen, was Sinnvolleres lernen, aber doch irgendetwas, was mich beruflich weiterbringt, eher als ja, Koreanistik oder Geisteswissenschaften allgemein.
Also ich würde das Studium auf jeden Fall auch noch einmal so machen. Tatsächlich auch so, wie das bei mir halt war mit Asienwissenschaften und Koreanisch, aber auch jetzt mit der neuen Studienordnung, die wir haben, wo halt der Fokus stärker auf Korea liegt, schon im Bachelor. Hört sich auch ziemlich nice an, finde ich. Also ja, bei mir ist es auch ein klares Ja.
Also ich würde das Studium auch noch einmal machen, aber völlig anders. Ich würde deutlich entspannter daran gehen und mir deutlich mehr Zeit nehmen, weil ich teilweise wirklich 15 Kurse in einem Semester belegt habe und Praktika und Ehrenamt und gearbeitet. Und ich habe auch später, also viel zu spät erst, die Möglichkeit vom BAföG wahrgenommen, weil ich immer gedacht habe, nein, ich arbeite einfach die ganze Zeit und dann brauche ich mir keine Schulden machen. Aber dadurch habe ich es mir unheimlich schwer gemacht. Also ich konnte halt an vielen Social Gatherings nicht teilnehmen deshalb und ich war auch sehr müde, einfach das ganze Studium über. Ich weiß, ich war einfach total gerädert. Ich hatte donnerstags oft Kurse von 8 bis 8. Und danach saß ich oft noch bis 24 Uhr, also bis Mitternacht in der Bibliothek. Dann hat die zum Glück zugemacht, weil wäre das wie in Korea, dass die Bibliothek die ganze Nacht offen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch die ganze Nacht dort gewesen und wäre teilweise gar nicht mehr nach Hause gegangen. Also mir tut das jetzt im Nachhinein ein bisschen leid für so die junge Alissa vor 10 Jahren, weil sie gedacht hat, sie kann das halt alles durchpowern. Und ja, man muss nur genug Leistung erbringen, dann klappt das alles später im Leben. Aber es kommen immer Sachen dazwischen, die man nicht wissen kann. So zum Beispiel Corona haben wir alle nicht kommen sehen. Wirtschaftskrise haben wir alle nicht kommen sehen. Und es gibt noch viele weitere Sachen, die wir alle nicht kommen gesehen haben oder die man halt auch einzeln nicht sieht, im Privatleben, was dazwischen kommen kann. Und man sollte viel mehr darauf achten, dass man sein Leben genießt und auch auf seine Gesundheit. Und ich glaube, da habe ich vor allem, als ich deutlich jünger war, viel zu viele Abstriche gemacht und immer gedacht, ja, wenn ich nur genug Leistung erbringe, dann klappt das alles. Und dementsprechend bereue ich es ein bisschen, aber ich bereue nicht das Studium, sondern eher meine Herangehensweise daran, dass ich so war, wie ich war. Ich würde sagen, ich habe daraus gelernt, ein bisschen, aber ich verfalle immer noch manchmal in das Muster zurück und das ist nicht so leicht, da rauszukommen. Aber ja, deswegen, ich finde, man sollte das Koreanistikstudium ernst nehmen und auch ernsthaft verfolgen, aber auch nicht zu ernst. Das habe ich nämlich gemacht.
Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu und das würde ich auch allen weitergeben. Wahrscheinlich würde ich das für jedes Studium sagen, dass man gleichzeitig das Leben genießen sollte und ja, nicht alles zu ernst nimmt. Und auch wenn man mal eine Prüfung versemmelt, es geht weiter, man hat noch eine Chance und sollte sich nicht zu viel stressen. Und auch wenn man die letzte Chance versemmelt, kann man immer noch was anderes machen. Man findet immer Wege.
Genau, es geht immer weiter. Also öffnen sich immer neue Türen, auch wenn es manchmal nicht so scheint.
Yes.
Dann bedanke ich mich bei euch für eure ausführlichen Antworten. Ich bin mir sicher, dass die Folge einigen, vor allem Studieninteressierten, geholfen hat, sich ein wenig zu orientieren. Und wer weiß, vielleicht überlegt sich der ein oder andere nach unserem Podcast jetzt auch, doch Koreanistik zu studieren. Wir haben da ja jetzt sehr ehrlich positiv und negativ beleuchtet. Und vielleicht hat das dem einen oder anderen auch geholfen, sich dadurch fürs Studium oder gegen das Studium zu entscheiden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal von Bea und Andrea, denn heute machen wir im Das Netzwerk stellt sich vor. Es kommt nämlich jetzt auch noch, obwohl wir diese Folge schon relativ lang sind, aber das war wichtig, dass wir so ausführlich darüber gesprochen haben. Stellen wir einmal Lisa vor, denn die ist ganz neu im Podcast, auch wenn ihr sie jetzt schon einige Male gehört habt, ist sie trotzdem eins unserer neuesten Mitglieder und dafür sind wir sehr dankbar. Aber zuerst verabschiede ich mich von Andrea und Bea.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich wollte noch allen Interessierten sagen, falls ihr Fragen habt zum Studium oder auch sonst irgendwas, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne anschreiben. Also sei es über unsere E-Mail oder ja, auch über Instagram oder Facebook oder was auch immer ihr findet.
Ich würde nur sagen, auch wenn wir natürlich Positives und Negatives gesagt haben, sollte keiner abgeschreckt sein, der Interesse hat und einfach die Chance wagen, ins Studium zu treten. Ich denke, es ist eine Herausforderung, die jeder meistern kann. Und viel Erfolg und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss!
Tschüss!
Ja, und jetzt, wo wir allein sind, Lisa, darfst du dich auch einmal vorstellen. Deswegen sage ich nochmal Hallo, Lisa. Stell dich einmal bitte vor.
Ich heiße Lisa, bin 24 Jahre alt und komme aus Köln.
Gibt es so einen Fun Fact über dich, den du gerne erzählen möchtest?
Ich liebe Katzen.
Guter Fun Fact. Ich habe auch mal, als ich das gefragt wurde, einfach gesagt, ich mag Tauben. Und dann war dann auch so, okay, weirder Fun Fact, aber okay, nehmen wir. Hast du studiert? Wenn ja, was und wie lange? Beziehungsweise wie weit?
Ja, also ich bin immer noch Studentin. Ich habe meinen Bachelor gemacht im Fach Asienwissenschaften und Koreanisch und bin jetzt gerade im Master Asienwissenschaften mit Schwerpunkt Koreanistik in Bonn.
Okay, kannst du einmal kurz erklären, was das für ein Studiengang ist?
Also, das wurde jetzt bei uns an der Uni geändert, aber als ich halt angefangen habe zu studieren, war es so, dass du quasi über ganz Asien lernst, also wirklich über alle Regionen was und dann ein Nebenfach auswählst, wo du die Sprache lernst, in meinem Fall dann Koreanisch. Und du kannst dich im Bachelor schon auf die Region, jetzt in meinem Fall halt Korea, fokussieren. Und im Master hast du halt einfach nochmal einen stärkeren Schwerpunkt auf Koreanistik.
Und warum hast du das angefangen zu studieren? Also ja, was ist dein Bezug zu Korea?
Also zum einen liebe ich es, Sprachen zu lernen. Und irgendwann in der Schule dachte ich mir, weil ich auch angefangen habe, K-Pop zu hören und so, wollte ich unbedingt Koreanisch lernen. Und dann habe ich gesehen, dass man das auch studieren kann. Und mir hat das Land einfach so sehr gefallen. Ich habe einfach richtig Bock darauf, mehr darüber zu lernen. Und so bin ich dann quasi zum Studium und auch zu Korea gekommen.
Also wenn du sagst, du bist durch K-Pop daran gekommen, was war so, also welche Generation, welche Titel so? Kannst du einmal da ein bisschen genauer sagen? Oder welche Gruppe?
Ja, also die Gruppe, die mich wirklich da so reingebracht hat, war EXO.
Okay.
Und ich würde sagen, so dritte Generation.
Okay. Dein Lieblings-EXO-Song einmal ganz kurz?
Love Me Right.
Okay, ja. Nämlich, was ist jetzt aktuell dein Bezug zu Korea? Also damals bist du so durch K-Pop ein bisschen reingekommen und jetzt hast du studiert. Was hast du sonst, also außerhalb des Studiums noch für einen Bezug?
Also ich habe natürlich koreanische Freunde. Das Netzwerk jetzt auch neuerdings. Und sonst beschäftige ich mich einfach in meiner Freizeit mit Korea. Also ich gucke mir zum Beispiel koreanische YouTuber an oder lese mir irgendwelche Zeitungsartikel über Korea durch. Sowas halt.
Okay, dann hast du direkt meine nächste Frage schon beantwortet, wie du Korea in deinen Alltag mit einbindest. Deswegen gehen wir mal direkt zum Netzwerk, weil du es gerade schon angesprochen hast. Was machst du aktuell im Netzwerk, beziehungsweise wie engagierst du dich? In welchen AGs bist du und so?
Also aktuell bin ich in der Podcast-AG. Und versuche mich da jetzt so ein bisschen reinzuarbeiten. Alissa ist auch so nett und hat mich jetzt so ein bisschen an die Hand genommen und erklärt mir alles Mögliche. Ja, und also das ist nicht direkt das Netzwerk, aber es hat halt damit zu tun, ich bin dieses Jahr im Mentoring-Programm auch dabei.
Seit wann bist du im Netzwerk?
Seit September 2023.
Das Mentoring-Programm hat im Mai angefangen, ist das richtig?
Im April.
Im April, also bist du relativ schnell dann dazugekommen. Hast du dich schnell für uns entschieden.
Genau.
Bist du denn aktuell so zufrieden mit dem Mentoring-Programm und so? Also so, dass du sagst, war ein Erfolg oder eher nicht?
Ja, voll. Ich bin wirklich sehr zufrieden und würde das auch jedem empfehlen, sich mal zu bewerben.
Inwieweit hat dir dein Mentor oder deine Mentorin jetzt schon geholfen?
Also meine Mentorin hat mir sehr viele Tipps gegeben zu so, was man halt beruflich mit Korea machen kann. Das ist so mein Hauptziel in diesem Mentoring-Programm gewesen. Und sie hat mir wirklich Sachen auch ans Herz gelegt, an die ich selber so gar nicht gedacht habe. Und einfach dieser Austausch mit ihr ist sehr, gibt uns beiden halt sehr viel.
Das ist natürlich das Ideal. Du warst auch schon mal in Korea, oder?
Genau, ich war für ein Jahr dort.
Also für ein Austauschjahr oder für Working Holiday oder?
Nee, für ein Austauschjahr im Bachelor.
Wo warst du da?
an der Seoul National University.
Oh ja, da war ich auch.
Oh.
Gibt es etwas, was du aus deinem Korea-Aufenthalt mitgenommen hast? Also so nicht physisch, sondern so mental, wie du dich weiterentwickelt hast oder was du gelernt hast hier, abgesehen von Koreanisch.
Boah, ja, eigentlich relativ viel, also so persönliche Weiterentwicklung, halt, dass ich ja alleine in einem fremden Land war, im Endeffekt, das gibt einem ja schon ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde sagen, ich bin gelassener geworden, weil in dem Jahr halt schon so einige Sachen passiert sind, die halt nicht vorhersehbar waren und ich bin irgendwie damit klargekommen, deswegen bin ich mittlerweile nicht mehr so gestresst, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es gern hätte.
Also würdest du sagen, das war schon auch eine richtige Herausforderung, hier zu leben oder eher so easy peasy?
Naja, eine Mischung aus beidem. Also so wie das Leben halt überall ist. Überall hast du ja manchmal Herausforderungen und manchmal auch leichtere Zeiten.
Das stimmt, aber mir ist Leben in manchen Ländern schwerer gefallen als in anderen.
Okay.
Deswegen habe ich so gedacht, vielleicht hast du da einen drastischen Unterschied bemerkt. Okay, dann denken wir zurück an deine Zeit hier während des Austauschjahres. Würdest du sagen, dass du in der Zeit gefühlt hast, dass du hier für länger bleiben könntest oder warst du auch wieder froh, in Deutschland zu sein?
Das ist eine witzige Frage. Also gegen Ende des Jahres habe ich mich schon natürlich wieder gefreut, nach Hause zu kommen, zu meiner Familie, meinen Freunden und so, der gewohnten Umgebung halt. Aber an sich würde ich natürlich schon gerne in Korea wieder für eine längere Zeit leben. Nur ist das Problem natürlich so die Realität. Man muss da ja auch Arbeit finden und so und diese ganzen Erwachsenen-Sachen.
Ja, gehen wir mal ganz kurz vom Ideal aus. Wenn du dir jetzt das aussuchen könntest, würdest du hier für länger bleiben und wenn ja, wie lange?
Ja, ich würde schon für ein paar Jahre bleiben. Jetzt nicht für den Rest meines Lebens, aber schon für so 2-3 Jahre vielleicht.
Als du in Korea warst, wie sah dann hier dein Alltag aus?
Also natürlich habe ich halt hauptsächlich studiert. Ich hatte im ersten Semester einen Koreanischkurs, wo ich Montag bis Freitag jeden Tag 4 Stunden Sprachunterricht hatte und dazu halt noch die Unikurse, die ich belegt habe. Und in meiner Freizeit habe ich halt was mit anderen Austauschstudenten oder mit koreanischen Studenten gemacht. Ich war in dem Buddy-Programm von der SNU, das kann ich auch sehr empfehlen. Die hatten richtig viele so gemeinsame Veranstaltungen, zum Beispiel gemeinsame Abendessen oder dass man halt mal was trinken geht.
Und deine Freizeitgestaltung, du hast schon gesagt, du bist dann mit Leuten dann weggegangen und so. Wie, also was hast du in deiner Freizeitgestaltung in Korea gemacht? Und inwieweit unterscheidet sich das, wie du in Deutschland deine Freizeit gestaltest?
In Korea war ich ja zum Beispiel viel in Cafés, weil es insbesondere in Seoul halt auch ganz viele so Themencafés gibt, die halt schön dekoriert sind, aber wo das Essen halt auch lecker ist und das Trinken. Ich war irgendwie viel in Parks rund um den Han-Fluss herum oder irgendwie in Hongdae oder so. Und wie sich das zu meiner Freizeitgestaltung hier in Deutschland unterscheidet, hier in Köln zumindest, gibt es halt nicht so viele Ästhetik-Cafés, sage ich jetzt mal. Ich versuche natürlich schon, das auch hier zu machen, aber es ist nicht so das Gleiche wie in Korea irgendwie. Aber sonst treffe ich mich hier halt auch mit Freunden und mache ungefähr dasselbe wie in Korea. Man muss aber trotzdem sagen, dadurch, dass in Korea viel länger auf hat, auch so mitten in die Nacht rein, merke ich das halt schon, dass ich hier in Deutschland so ein bisschen eingeschränkt bin, was die Freizeitgestaltung angeht, so abends.
Mhm.
Ist ein bisschen schade.
Ja, stimmt. Apropos Korea, beziehungsweise Leben in Korea, was ist dein Lieblingsessen?
Boah, ich hasse diese Frage, wenn ich mich nicht entscheiden kann.
Okay, dann sag deine Top 5.
Oh Gott, okay. Also auf jeden Fall Bibimbap. Mhm. Das ist so ein Klassiker, aber der ist einfach geil, finde ich.
Mhm.
Takgalbi, das ist gebratenes Hähnchen mit Gemüse und in so einer leckeren Soße. Manchmal auch mit Käse überbacken. Was noch? Doenjang-jjigae ist auch sehr lecker.
Das ist so ein Eintopf, Ja, du kannst ja nur Top 3 sagen.
Okay, ja, das ist so ein Sojabohnen-Eintopf mit Tofu und Fleisch und Gemüse und sowas.
Mhm. Okay, das ist so ungefähr deine Top 3.
Yep.
Wenn jemand jetzt nach Korea kommt und das erste Mal in Korea ist, was würdest du empfehlen, was die Person essen soll? Also so entweder sagen, ja, das musst du auf jeden Fall gegessen haben, oder das ist gut für Einsteiger. Also ist egal, eins von beiden.
Also was denke ich mal, so beides ist gut für Einsteiger und was man gegessen haben muss, ist Korean Fried Chicken.
Mhm.
Also insbesondere das Yangnyeom Chicken mit dieser Marinade, die so ein bisschen scharf ist, aber nicht zu sehr. Das würde ich empfehlen.
Isst du mit Knochen oder ohne?
Ohne.
Mhm, ja. Also ich kann gar kein Chicken mehr essen, weil halt die Marinade, aber ich stimme zu. Ohne ist auf jeden Fall besser. Zurück zu deiner Uni-Zeit. Hier in Korea, nicht in Deutschland. Obwohl, in Deutschland hast du ja auch Koreanisch gelernt. Nächste Frage ist, kannst du Koreanisch? Und wenn ja, wie gut oder wie comfortable bist du, Koreanisch zu sprechen? Und hast du irgendwelche Tipps für Leute, die gerade Koreanisch lernen, wie man das am besten machen kann?
Ich spreche auf jeden Fall Koreanisch. Also ich würde schon sagen, dass ich so im Alltag in Korea relativ wenig Probleme habe. Oder also im Alltag eigentlich keine, aber natürlich bei so Situationen, die man nicht oft hat, weiß ich dann nicht, wie ich da klarkommen würde. Also allgemein würde ich sagen, so ein hohes fortgeschrittenen Level, falls das jetzt irgendwie hilft bei der Einordnung. Und ich habe halt Koreanisch hauptsächlich über die Uni gelernt, also über die Sprachkurse, die wir da hatten. Und als Tipp würde ich geben, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, sich regelmäßig mit der Sprache zu beschäftigen. Also sei es einfach Vokabeln lernen oder dass man sich mit Koreanern unterhält oder einfach die Sprache so in seinen Alltag integriert. Das ist wichtig, damit man halt dranbleibt und nichts vergisst, weil das kann sehr einfach passieren, wenn man in Deutschland lebt zum Beispiel.
Okay, ich gebe dir recht. Okay, damit sind wir auch schon am Ende unserer Vorstellungsrunde. Gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen sagen möchtest? So abschließende Worte?
Ja, ich bin auf jeden Fall froh zu sehen, dass immer mehr Menschen sich für Korea interessieren. Und wenn ihr gerne was mit Korea machen möchtet und irgendwie eigene Ideen habt, die ihr vielleicht in die Realität umsetzen wollt, dann scheut euch nicht, euch mal beim Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea zu melden. Das ist nämlich eine ganz gute Möglichkeit, dann auch was mit Korea zu machen und sehr viele nette Menschen kennenzulernen.
Vielen Dank, Lisa, für deine schöne Vorstellung. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge, dieser sehr, sehr langen und ausführlichen Folge. Aber ich glaube, sie war sehr hilfreich und sie hat auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das doch gerne. Ihr findet uns auf den Streamingportalen Apple Podcast, Google Podcast und Spotify. Und ansonsten folgt uns doch auch gerne auf YouTube, da könnt ihr den Kanal abonnieren, oder auf Instagram unter @dkjnetwork. Mein Name ist Alisa.
Und ich bin Lisa.
Nochmal herzlichen Dank auch an Andrea und Bea, dass sie heute wieder mit dabei waren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
들어주셔서 늘 감사합니다.
Bye bye.
Du hast Post.
Bye.
Post aus Korea.